Aber wir müssen immer mal wieder darauf hingewiesen, daran erinnert werden, dass es tatsächlich eine Ebene tiefer darauf ankommt. Nicht auf unsere Köpfe und auf all das, was wir rational begreifen können, sondern auf unser ganzes Sein. Und da müssen wir immer mal ein bisschen nachspielen. Das eben erinnert an König David bei der Einleitung in den Lobpreis. David war ja auch ein Anbeter und Psalm 139 am Ende, da sagt der Herr, prüfe mein Herz, scanne mein Herz. Du allein weißt, wie ich es meine, ich weiß es gar nicht. Zeig's mir, zeig mir meine Motive, offenbare du sie und führe du mich auf deinem Wege, auf deinem guten Wege. Und das ist mein Gebet für heute. Das ist mein Gebet auch für die Predigt jetzt. Zu Hause an den Bildschirmen oder wer auch immer das im Nachhinein hört oder sieht. Und hier jetzt auch unter uns, dass wir sagen, wir halten mal inne und sagen, Herr, unser Herz, das wollen wir dir hinhalten. Du darfst es prüfen. Zeig uns unsere Motive auf. Wir sind hier in einer ganz spannenden Predigt. Wir sind eingestiegen vor 2 Wochen mit Teil 3 Jesu. Viele Namen haben wir da gehört. Und eins wurde sofort deutlich, Jesus Christus ist der verheißene, der versprochene Messias und König. Der lang ersehnte, er ist es, hergeleitet, die königliche Linie. Aber gleichsam war immer auch sofort klar in der, einfach der Herleitung, diesem Stammbaum, die Art, die Auswahl der Leute deutet darauf hin, dass Gott ein Gott der Gnade ist. Welche Leute sind im Stammbaum enthalten und aufgezählt? Leute, die man eigentlich vielleicht lieber nicht erwähnen würde. Und Jesus umarmt sie. Und das ist auch ein Thema im Matthäus-Evangelium. Die Menschen, die sonst keiner sieht, die dem Glauben schenken, was Gott uns verbindet. Es geht immer wieder um die Herzen. Es geht um Gnade. Egal, welche Vergangenheit wir auch aufzuweisen haben. Wie fühlst du dich heute, wenn es um unser Herz geht? Würdig genug, dass Jesus sich dir zuwendet? Oder denkst du, oh, na dann muss ich erst mal ein bisschen aufräumen. Und der König Jesus, der ist ganz klar. Er setzt dir die Krone auf, wenn du dich ihm hingibst. Dann macht er dich zu einem Königskind. Dann sind wir Söhne und Töchter, wie wir eben gesungen haben. Bei ihm sind wir dann zu Hause. Das ist von Beginn des Matthäus-Evangeliums klar. Jesus ist für alle gekommen. Und wir alle erkennen, wie wir letzte Woche gehört haben. Wer zum König? Markus uns mit reingeführt. Die Weisen aus dem Morgenland, die machen sich auf, um ihn anzubeten. Aber die waren noch nicht mal Juden. Die Fremden aus der Fremde reisen lange an. Und Markus hat gezeigt, es geht darum, wer ist mein König? Das ist die Frage. Das ist die Frage auch heute. Wer ist dein König? Und wenn Jesus dein König ist, dann bist du Königskind. Und das ist sehr königlich. Ich nehme uns rein in den Predigttext, Teil 3 heute. Und wir starten am Ende von Kapitel 3 und gehen in den Anfang von Kapitel 4. Kapitel 3, Vers 13 bis 4, Vers 11. Ich lese uns den Text einmal vor. Ich habe ihn jetzt nicht angeschlagen, weil es recht viel hat vor uns. Und da Matthäus 3, ab Vers 3. Jordan zu Johannes. Ich bedarf dessen, sprach zu ihm, lass es jetzt. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Nein, sondern antwortete er und sprach, es steht geschrieben, Der Mensch lebt nicht vom mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So werf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Soweit unser heutiger Text. Also wir sind nur unweit der Geburtsgeschichte von Jesus. Also des Weihnachtsereignisses. Jesus ist als König geboren. Der Stern über dem Stall. Und nun macht Matthäus einen gewaltigen Zeitsprung. Er überspringt sozusagen mal eben gute 30 Jahre. Eben noch das Baby in der Krippe und die Weisen kamen, um es anzubeten. Und nun ist Jesus ein junger Mann. Und er wird seinen öffentlichen Dienst beginnen. Das Königreich Gottes soll den Menschen erfahrbar werden. Und zwar mitten unter ihnen. Jesus ist gekommen um eine Mission. Und ist auf Erden. Und bevor Jesus diesen folgenreichen Weg gehen wird, der ihn letztlich ja auch alles kosten soll und auch alles kosten wird, da kommt es zu einer doppelten Bestätigung seiner himmlischen, seiner göttlichen, seiner königlichen Autorität. Und zwar zum einen seiner Taufe und zum anderen in dieser Versuchungsgeschichte. Bevor es zu seiner Taufe kommt, lesen wir am Anfang von Kapitel 3, zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann denken wir uns, für alle Menschen, für Jesus? Das fragte sich auch Johannes der Täufer. Eine Taufe der Buße, damit sie vorbereitet werden auf den Dienst Jesu. Und dann fragt er Jesus natürlich auch. Kann das gar nicht glauben. Nicht du sollst getauft werden von mir, ich von dir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und ihr merkt schon hier, von Anfang an war eines klar, es ging Jesus nicht und nie um sich selbst. Es ging ihm immer, einzig und allein um den Willen des Vaters. Immer um den Willen Gottes. Wir wissen natürlich, dass Jesus der Einzige auf dieser Erde Wandelnde war und jemals sein wird, der genau diese Umkehr, diese Buße nicht bedurfte, natürlich nicht. Denn er war ohne Sünde. Es ging hier nicht um ihn. Es ging um die Welt, für die er gekommen war. Und wir haben das gesungen eben, Jesus der Löwe und Jesus das Lamm, geschlachtet für die Sünden der Welt. Er wusste, dass er als Lamm gekommen ist, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen, ja, zur Sünde zu werden, um die Sünde hinwegzutragen. Und so steigt darüber spricht Paulus in Philipper 2. Er gab alle Vorrechte auf, Jesus, und wurde den Menschen gleich. Er nahm sogar Knechtsgestalt an. Er wurde einer von ihnen. Jesus als Mensch. Es geht hier um einen göttlichen Ratschluss für die Erlösung. Und diesen Ratschluss stellt Jesus nicht in Frage, sondern Jesus gehorcht. Er gehorcht einfach. Und die göttliche Antwort auf Jesu Gehorsam ist nun ein dreifacher Paukenschlag. Und das ist ein Paukenschlag, der es in sich hatte. Und alle Beteiligten standen wahrscheinlich mit offenen Augen und Mündern da und waren noch eine ganze Zeit geflasht. Ein dreifacher Paukenschlag. Und zwar was für einer? Der Himmel tut sich auf. Der Heilige Geist kommt herab und zwar sichtbar in Form einer Taube. Also beide sehr sichtbar. Der Himmel ist aufgerissen. So beginnt es erstmal. Was für ein Zeichen, vor aller Augen. Man könnte sagen, die Erde hat den Himmel wieder. Der Himmel ist geöffnet. Geburt aus dem Himmel ist möglich. In Jesus wird der Weg zum Vaterherzen Gottes geöffnet. Es gibt einen Weg, der wird eröffnet. Der Himmel ist offen. Und ein zweites, der Heilige Geist kommt herab. Da kann man fragen, warte mal, hatte Jesus den nicht auch schon vorher? Kam jetzt erst der Heilige Geist und die 30 Jahre vorher lebte Jesus, der Sohn Gottes, ohne Heiligen Geist? Natürlich nicht. Na klar hatte Jesus den auch vorher. Aber 30 Jahre lang, wir können sagen, hat der Heilige Geist sozusagen das Band der Gemeinschaft zwischen dem Vater Gott und dem Mensch geworden. Da kommt eben eine neue Dimension, ein neues Verhältnis rein. Der Vater salbte den Sohn Jesus sichtbar zum König. Wir können sagen, mit himmlischem Öl. Was für eine Salbung. Aus dem Himmel direkt. Jetzt wird der Sohn geölt. Es war kurz davor. Inklusive. Und dann drittens, die. Also zumindest höre ich das von. Und dann Jens übrigens. Ne, und oh. Alle hörten es. Die Stimme vom Himmel. Und die Stimme ist ja ein, sag ich mal, das unmittelbarste, das persönlichste Ausdrucksmittel der Gemeinschaft. Durch das gesprochene Wort hier, das übrigens alle mitbekamen, alle hörten. Da offenbart der himmlische Vater jetzt dieses besondere Verhältnis zu seinem Sohn. Das ist mein geliebter Sohn, den ich liebe. Es ist nicht nur mein Sohn, es ist mein Geliebter, über den ich mich von Herzen freue. Jesus ist für Gott der Geliebte. Die Bestätigung der Sohnschaft hier, der Würde, des Geliebtseins. Sowas von klar, sichtbar und hörbar. Ich möchte kurz innehalten. Wir brauchen es so dringend, Gott einen Schwenk auf unsere Identität zu kennen. Wir brauchen es zu wissen, wer wir eigentlich sind. Uns dieser Identität bewusst zu sein. Als Söhne und Töchter, Königskinder. Wer mit Jesus lebt, der ist gekrönt. Der hat Würde. Da kannst du sagen, so fühle ich mich vielleicht nicht. Das spielt an der Stelle keine Rolle. Wenn du mit Jesus lebst, dann bist du gekrönt. Der Himmel hat sich geöffnet für dich. Der Geist Gottes ist den Gläubigen geschenkt. Er wohnt in uns. Wer sein Leben Jesus anvertraut hat, der hat den Heiligen Geist in sich. Und die Stimme des Vaters will uns immer wieder neu bestätigen, wer wir eigentlich sind. Wer wir in ihm sind. Und dass wir geliebt sind. Da kann man doch sagen, wissen wir. Ich weiß, dass ich verheiratet bin. Da habe ich übrigens auch hier den Ehering. Da kann man sagen, fühlt man sich immer verheiratet? Das ist egal. Ich bin verheiratet. Und wie wichtig, dass wir uns immer wieder unserer Beziehung und Liebe bestätigen und bestärken. Ihr Lieben, ihr seid Kinder Gottes, wenn ihr euer Leben ihm anvertraut habt. Aber ihr braucht es zu wissen, dass ihr Geliebte seid. Dass der Vater im Himmel sagt, das ist mein geliebter Sohn, das ist meine geliebte Tochter. An die habe ich wohlgefallen. Können wir kurz mal innehalten und diese Stimme einmal hören? Die Stimme ist ja ganz persönlich. Sag doch einfach mal, Vater, hier bin ich. Wenn du ihn schon kennst und ansonsten sagst, ich möchte dich kennenlernen. Kurz ein paar Sekunden innehalten. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. Das ist Gottes Lied über dich, das singt er über dich. Und das musst du umarmen, das darfst du zulassen. Und er freut sich über dich. Und direkt erscheint, und man denkt, und jetzt guck mal, was da steht. Da steht, da wurde Jesus vom Geist, also vom Geist Gottes, in die Wüste geführt, damit, Zielrichtung, er von dem Teufel versucht würde. Also wir fragen uns ja schon, ob der Gott, der den Sohn so liebt und es ihm eben noch bestätigt hat, das überhaupt zulassen darf. Aber noch krasser, der Geist Gottes führt ihn sogar da rein, damit das geschieht. Aber das ist aber besonders liebend. Eben noch dieser Paukenschlag und jetzt ab in die Wüste. Was ist denn die Wüste bitte für ein Ort? Ein sehr einsamer Ort. Manche sagen, Mensch, der ist doch verlassen von allen guten Geistern. Na, vielleicht nicht vom besten Geist. In so einen einsamen Ort wird Jesus geführt. Da müssen wir mal genauer hinschauen. Nicht nur das, dieser einsame Ort, sondern obendrauf lesen wir, dass er auf Nahrung verzichtete und zwar 40 Tage und, schreibt Matthäus extra, 40 Nächte lang. Warum schreibt er extra nochmal 40 Nächte? Das ist doch ganz klar. Nee, das war nicht klar. Weil der Kultus damals ordnete an, wer diese Zeitspanne fastet, der fastet Tage. Nachts darf man essen. Aber Jesus tat das nicht. Was eigentlich? Das ist eindeutig. Jesus fastet, weil er mit seinem Vater ganz intensive Gemeinschaft pflegen will. Das war das Anliegen von Jesus. Darf ich nochmal einladen zu unserer Fasten- und Gebetswoche? Anfang März für eine Woche. Darum wollen wir fasten und beten. Weil wir Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater suchen. Ihr könnt auch hier und da mal aus Diätsgründen fasten. Aber das hat damit nichts zu tun an der Stelle. Wir fasten, um in diese Innigkeit mit unserem himmlischen Vater hineinzukommen. Und dazu laden wir euch ein, auch in der Woche. Und nach dieser sehr langen Zeit des Fastens in der Wüste, heißt es verständlicherweise, dass der Hunger ihn sehr quälte. Können wir uns vorstellen, oder? Wer hat schon mal 40 Tage und Nächte gefastet? Und danach ist es schon so, dass ich glaube, man ist innerlich zwar gestärkt, aber ich weiß das ja schon nach ein paar Tagen Fasten. Oh, das schwächt auch auf der anderen Seite. Und ratet mal, wann der Versucher angeschlichen kommt. Natürlich im schwächsten Moment. Wann denn sonst? Als der Hunger ihn quälte, trat der Versucher an ihn heran. Wir können die Strategien des Teufels erkennen. Und die wollen wir heute mal erkennen. Da wollen wir genau hingucken. Wann kommt er? Er kommt in unseren schwachen Momenten. Er kommt in unseren schwächsten Momenten. Wann sind die eigentlich bei dir? So unterschiedlich, wie wir hier sitzen, so unterschiedlich mag das aussehen. Wann sind deine Versuchungsmomente denn am größten? Wenn du alleine bist. Wenn du enttäuscht worden bist, übersehen worden, verletzt. Vielleicht auch, wenn dir langweilig ist, deiner Versuchung. Wie hast du dich gefühlt? Und ich glaube, jetzt laufen innere Filme ab. Der Teufel kennt deinen schwächsten Moment. Und wie kommt der Teufel, der Versucher hier denn des Weges? Er kommt nämlich nicht so, wie wir häufig denken. Mit Hörnern und böse und mies und fies. Nee, so kommt er nicht. Überhaupt nicht. Mich hat mein Friseur unlängst, alle wach? Mich hat mein Friseur unlängst gefragt, glaubst du eigentlich an den mit den Hörnern? Und da habe ich gesagt, naja, ich glaube nicht, dass er Hörner hat. Aber wenn du den Teufel meinst, ja, ich glaube an den, dass es ihn gibt. Aber natürlich gibt es den Teufel und zwar sowas von. Der kommt aber nicht so mies und fies um die Ecke, dass alle sagen, oh, da ist der Teufel. Ganz sneaky, stylish, gentlemanlike kommt er. Ein freundlicher, kommt er des Weges, ganz geschmeidig. Und dann kommt er in einer Haltung, dass man ihn fast umarmen möchte. Also wie kommt er hier des Weges? Überhaupt nicht böse. Und ich habe mir gedacht, die Versuchung ist eigentlich dann am gefährlichsten, wenn ich gar nicht sehe, dass es eine Versuchung ist. Ich mache es gar nicht als Versuchung aus. Das ist doch eigentlich so nett hier. Jesus hungerte und brachte ihm der Teufel so eine ganz fein ausgedachte Idee. So mit so einer herzbewegenden Anteilnahme. tritt jener dieser freundliche Unbekannte. Sie hätte mal gehört, dieses Zitat, der Teufel ist ein netter Mann. Lass uns das mal im Sinn behalten. Im Sinne von, er ist nämlich, er kann sehr freundlich sein. Sehr freundlich. Und dann schlägt er dem Jesus hier vor, Kraft seiner Gottessohnschaft könnte er doch Steine in Brot verwandeln. Das ist eine gute Idee erstmal. Er hatte Hunger. Und Hunger und Erschöpfung sprechen doch gegen eine Gottessohnschaft. Komm, Jesus, komm, du hast doch die Gaben. Du hast es doch drauf. Lass mal sehen. Ist doch wohl nichts gegen einzuwenden, gegen so ein kleines, cooles Wunder, Jesus. Deine Wundergabe hast du doch bekommen, um sie zu gebrauchen, oder? Soll sie verkümmern? Auf geht's, Jesus. Mach doch. Sprich doch nichts dagegen. Der Versucher kommt so nett daher, dass wir ihn und die Versuchung oft nicht erkennen. Wir müssen Gott und seine Wege kennen. Darum geht's. Wir müssen Gott kennen. Weil dann kommt er an und sagt als erstes, bist du Gottes Sohn? So sprich. Klar bin ich Gottes Sohn. Klar. Alles eigentlich. Hung im Paradies mit an, oder? Sollte Gott gesagt haben, hey, komm. Nur mal so einen ganz kleinen, leichten Zweifel streuen. Nicht so, dass alle sagen, oh, das ist ja der Teufel. Nein. Hat Gott wirklich gesagt? So eine kleine teuflische Anschubhilfe. Mal ein bisschen triggern.
Stimmt ja eigentlich.
Und man hat so vor, Jesus, du hast doch gerade so eine glorreiche Bestätigung deiner Gottessohnschaft aus geöffnetem Himmel bekommen. Lass mal Taten folgen und mal sehen, was geht. Da geht doch was, Jesus. Und der Teufel, der versucht, direkt ins Zentrum zu schlagen. Er attackiert Jesus nämlich bei seiner Identität und bei seinen Gaben. Und damit eigentlich auch in seiner Mission, in seinem Auftrag. Der Satan wollte Jesus dazu verleiten, die Wundergaben, das, was ihm anvertraut wurde, die ihm zum Aufbau des Reiches Gottes, des Königreiches anvertraut worden sind, einfach so ganz willkürlich, frei nach Schnauze, nach eigenem Ermessen einzusetzen. Sozusagen sich selber zu dienen. Und wäre Jesus darauf eingegangen, dann wäre das ein fataler Missbrauch seiner Gaben gewesen. Dazu hatte Gott ihn damit nicht ausgestattet. Dem Mensch gewordenen Sohn. Menschen gleich und nicht für uns selbst, sondern für andere Menschen, für Gott einzusetzen. Ihn damit zu lieben, ihm zu dienen. Gott, wozu hast du mir diese Gabe denn gegeben? Wozu hast du mich damit beschenkt? Das könnte meine Frage sein. Wie darf ich dir und Menschen damit dienen? Das wäre eine Stoßrichtung von anvertrauten Gaben. Ich war verwundert. Der Teufel zielt auf die Stärken ab. Er kommt in unseren schwächsten Momenten, aber er zielt auf die Stärken ab. Ich dachte, er geht auf unsere Schwächen. Er geht genau auf die Stärken. Und versucht zu sagen, du, nur so ein ganz klein bisschen in eine andere Richtung gelenkt zu bekommen. Ein ganz bisschen anders zu verwenden. Dass du Stärke oder meine Einflussnahme oder meine Rhetorik oder könnte ich ja auch ein klein bisschen so verwenden, dass ich da profitiere. So. Nein. Merkt ihr, es ist haarscharf hier. Und ich finde das auch spannend. Beispielsweise nutzt Matthäus hier in der Berichterstattung den Plural Steine und Brote. Da kann man sagen, ja, vielleicht die Aufforderung des Versuchers, auch Überfluss zu schaffen. Aber ich glaube, Matthäus hat in seiner Berichterstattung auch vor Augen die Speisewunder. Da, wo Jesus eben aus wenig Brot und Fisch ganz viel macht. Der Unterschied ist, da dient er Gott und den Menschen. Und hier würde er sich ganz egoistisch. Und wie geht Jesus damit um? Wo man es doch fast gar nicht erkennen kann. Ganz spannend. Jesus sagt, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Jesus als Sohn Gottes stellt sich erstmal ganz und gar in die Reihe der Menschen. Er hat doch die Würde des Gottessohns, aber er ist absolut entschlossen, die Bedingungen des menschlichen Daseins einzuhalten. Man könnte sagen, die starke Aussage, die hier enthalten ist, ist, dass Jesus eigentlich sagt, Gott kann. Er kann alles und er kann ohne ein materielles Mittel nur durch seine bloße Schöpferkraft den Menschen ernähren und versorgen. Und wir kennen ja solche Wunder. Wir kennen auch Wunder, dass Menschen auf den letzten Tropfen Benzin noch Hunderte und Tausende von Kilometern fahren. Und man sagt, das war nicht mehr unter uns. Und Jesus weiß das. Aber er stellt sich den Menschen gleich und missbraucht seine Gabe nicht. Jesus verpflichtet sich mit der Antwort die Erfüllung seiner irdischen Bedürfnisse und zwar jetzt komplett während seines ganzen messianischen Wirkens allein dem himmlischen Vater zu überlassen. Er will auch, wie im Vater unser, den Vater um das täglich Brot bitten. Das will er auch. Er will Entbehrung ertragen, ohne schnell mal eben selber göttliche Abhilfe schaffen. Und damit stellt er sich in totale Abhängigkeit von Gott. Und das ist eine Frage an uns. Wo sorgen wir eigentlich für uns selber und sagen, Gott, da kriege ich ganz gut alleine hin? Und treten damit aus der Abhängigkeit. Ein Sohn Gottes, der aus der Abhängigkeit, nochmal vor. Ein Sohn Gottes, das ist ein krasses Zitat. Was können wir davon lernen? Das Heraustreten aus der Abhängigkeit von Gott, das ist eigentlich eine Vernichtung unseres Vertrauens zu ihm. Dass wir sagen, wir vertrauen dir eigentlich nicht komplett. Ja, doch schon ein bisschen, aber nicht ganz. Das ist eine Verunehrung Gottes. Eigentlich die Erhebung des eigenen Willens zum allesbestimmenden Motiv. Es geht um mich. Und dann nehme ich es eben selber in die Hand. Jesus hat sich komplett an seinen himmlischen Vater gebunden. Und dadurch hat er auch dieses an irdischen Bedürfnissen, diese Begierden, dem hat er die Luft genommen. Jesus hat gesagt, im Johannes 5 wird es zitiert, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Die Frage ist, wessen Auftrag erfülle ich? Und Jesus war sich bewusst und davon rückte er nicht. Er will den hier aufgeben würde, oder? Er lässt nicht locker. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so werf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Was hat der Teufel denn nun vor? Also zunächst einmal ein Ortswechsel. Habt ihr das mitgekriegt? Sie bleiben nicht in der Wüste. Man könnte ja denken, Wüste und da drei Versuchungen. Nein, jetzt sind sie auf einmal an einem ganz wichtigen Ort für die Juden, nämlich in der heiligen Stadt Jerusalem. Und er wählt sogar noch den Tempel selbst als Symbol für die heilige Gegenwart, die Nähe Gottes. Auf einmal sind sie dort, auf der Zinne des Tempels. Wie auch immer sie da hingekommen sind. Der Plan des Versuchens ist jetzt folgend. Und du trittst vor die Menschheit. Jesus, überleg doch mal, was hältst du davon, so eine ganz zünftige Eröffnungsfeier zu haben? Deine messianische Tätigkeit also mit so einem gewaltigen religiösen Spektakel zu beginnen. So richtig, mit allem, was es gibt. Oh, das klingt nach einer spannenden, visionären Idee irgendwie. Machtbeweis Gottes. Ja, hat Jesus ja schon erlebt auch, dieser dreifache Paukenschlag. Und dann haben alle nochmal vor Augen, könnten leichter einsteigen, mit der Aufgabe, die Jesus ja hat, den Menschen das Reich Gottes, das Königreich zu bringen. Wäre leichter, so als Superman einzuschweben nach Jerusalem. Direkt vom Tempel. Und dann kann er anfangen zu predigen. Ich habe gedacht, so wie, das ist ja Aufmerksamkeit. Und dann kann man sagen, oh, also jetzt alle hinhören. Kein schlechter Plan. Jesus soll dazu gebracht werden, von Gott zu verlangen, ihn nochmal öffentlich so durch sein helfendes Eingreifen zu bestätigen. Naja, er wurde ja schon bestätigt. Und Jesus merkt, er würde untreu werden. Und diese Versuchung taucht übrigens auch am Kreuz auf. Als Jesus den ganzen Weg ging und am Kreuz von Golgatha hing, was waren denn da die Stoßrichtungen? Hey, zeig doch, dass du Gottes Sohn bist. Steig kurz mal herab, dann kannst du wieder raufsteigen. Und zeig es uns. Zeig uns. Spring einmal runter und du wirst aufgefangen von Engeln. Hey, zeig doch mal kurz. Lass es mal. Nein, der Teufel, das Ganze. Wow, der kennt sich aber gut in der Schrift aus. Zitiert hier aus Psalm 91. Na dann, wenn es biblisch ist, oder? Dann müsste er doch recht haben. Psalm 91 ist ein schöner Psalm. Ist Wort Gottes. Jesus durchschaut den Teufel aber. Und er weiß, mit einem aus dem Zusammenhang gerissenen Bibelvers kann alles gemacht werden. Und das gilt heute auch noch so. Wenn wir die Bibel so lesen, dass wir hier und da etwas pflücken, dann können wir alles mit der Bibel machen. Und ihr wisst, was schon alles auf Grundlage von einzelnen Bibelversen entstanden ist. So manche Sekte. Und manche Entscheidungen sind getroffen worden. Und da kommt es mir jetzt noch hoch. Also wo Leute wirklich auch in der Seelsorge sagen, aber dieser Bibelvers, und du denkst, im Zusammenhang gerissener Bibelvers, der kann fatal sein. Das machte der Teufel hier. Und Jesus war klar, das wäre Gottes Versuchung. Das wäre mit ihm zu spielen. Ja, Ansehen hätte Jesus, unmittelbar. Und vielleicht hätte das auch viel mehr den messianischen Erwartungen entsprochen als der Geburt. Oder? Da hätte Jesus ja nochmal was gerade biegen können. Vor 30 Jahren so abgelegen, stinkenden Krippe. Ey, jetzt vom Tempel als Superman. Das hätte das doch mal wieder gerade gebogen. Nein, das wäre eine Versuchung. Jesus bleibt fokussiert auf den Willen Gottes. Und er ist sich dessen bewusst, dass er bald in die Tiefe stürzen würde. Am Kreuz von Golgatha. Aber das war eine andere Tiefe als vom Dach des Tempels. Das war die Tiefe, die als Erlöser zu ihm. Diese wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Was erkennen wir überhaupt in dieser zweiten Versuchung? Wir merken, der Teufel kennt die Bibel. Ich würde mal sagen, besser als jeder von uns. Das ist erschreckend, oder? Aber der Teufel missbraucht die Bibel. Die Bibel ist ja das zweifach geschliffene, das zweischneidige, das scharfe Schwert Gottes. Der Teufel gebraucht es als Waffe gegen uns. Er missbraucht es. Er reißt es aus dem Zusammenhang und kommt so daher, dass du denkst, schnieke, adrett, im Anzug. Und dann noch, wir müssen die Bibel kennen. Wir müssen in der Bibel leben. Wir müssen uns in die Bibel begeben. Und sagen, wir wollen das Wort Gottes auch gezielt anwenden. Es lesen, es kennen. Und dann können wir es sofort auch identifizieren. Das ist nicht biblisch. Das ist zwar ein Wort aus der Bibel, aber die Aussage, die du daraus siehst, ist kein biblischer Kontext. Psalm 119, Vers 11 steht, tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde. Das Wort Gottes kann mich an dem himmlischen Vater halten und kann mir helfen, nicht abzufallen. Das Wort Gottes kann mir helfen, den Versuchungen zu widerstehen. Aber einen hat der Teufel noch. Einen hat er noch. Jetzt sind sie auf einem hohen und ihre Herrlichkeit. Und wir sagen, das alles gebe ich dir, Jesus, weil das passt doch zu dir, König. Du bist doch König. Hey, jetzt gebe ich dir alle Königreiche. Die sollen dein sein. Du König, König Jesus, und du hast jetzt alles. Abkürzung, kein Kreuz. Ganz geschmeidig. Hört sich gut an. Ist nur total geblendet. Weil die gehörten ihm ja gar nicht. Er spielt hier mit Trümpfen, die gar nicht seine sind. So wie Gott Abraham und Mose das Land Kanaan zeigte, das er Israel geben wollte. So brüstet sich hier der Teufel gerade. Geblendet, ist nicht seins. Hätte er mal besser nachlesen sollen. Zum Beispiel in Psalm 2, da steht, wem denn die ganzen Königreiche gehören. Nicht dem Teufel. Und er versucht, seinen letzten Trumpf zu spielen. Und jetzt geht es um die alles entscheidende Frage der Anbetung. Das will ich dir alles geben, komma wenn. Ist doch nur ein kleiner Haken, nur ein kleiner, klein gedruckt. Wenn du niederfällst und mich anbetest. Das schillernde Finale dieser Versuchungsgeschichte, weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und diese Aussage ist die Überschrift von Jesu komplettem Erdenleben. Mit allem, was er tat und sagte und hatte, was er war, hat er Gott geliebt und angebetet und ihm gedient. Das war klar, eine völlige Hingabe, eine totale Abhängigkeit von ihm. Nicht die Gunst der Menschen hat ihn zu bestimmen, noch ihr Hass, ihn aus der Bahn zu werfen. Jesus lebte mit ungeteiltem Herzen für Gott. Und deswegen ist er auch den Weg bis ans Kreuz gegangen, diesen härtesten Weg, den man sich nur hätte vorstellen können. Weil er sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Da hat er noch kurz vorher gerungen, auch im Garten Gethsemane. Wem gehört meine Anbetung? Das ist die zentrale Frage. Das ist die zentrale Frage für uns auch. Und die Frage hing zum Schluss hier, Versuchungsgeschichte in der Luft. Und der Teufel hat sich vollends entlarvt jetzt, denn darum geht's. Es geht um die Anbetung. Wen bete ich an? Und darum jagt Jesus ihn jetzt fort. Schluss mit der Versuchung. Und nicht so wie etwas später mit Petrus, wo er ja zu Petrus sagt, geh hinter mir, Satan. Jetzt nicht, geh mal hinter mich. Muss fliehen. Er muss fliehen. Die Versuchung unseres Herrn ist am Ende. Der Teufel verlässt ihn und was kommt dann? Da traten Engel hinzu. Und sie dienten ihm. Sie dienten ihm. Was heißt das? Sie versorgten ihn mit Nahrung. Wie dem Elia damals. Die Engel kamen und Krug Wasser und Brot hinstellten. Auf einmal wurde der Hungernde mit Nahrung versorgt. Vom Engeldienst. Nicht selber, sondern Gott versorgte ihn. Und das ist der entscheidende Unterschied. Er hat widerstanden. Und Gott segnete. Zwei unterschiedliche Begebenheiten, die Taufe, die Versuchung von Jesu, und die bilden diese doppelte Bestätigung, Beglaubigung für den König Jesus und für seinen Dienst. Und mit dieser Ausrüstung kann er nun gehen, auf die wartende Menschheit hinzu. Der Teufel hat gegen König Jesus gekämpft. Und wisst ihr was? Er kämpft auch gegen die Königskinder. Das hat er schon immer getan und das tut er auch weiterhin. Das ändert sich nicht. Und Gott lässt es bis zu einem gewissen Maße zu. Jesus versucht worden ist. Weißt du das? Wie gut, dass er versucht worden ist. Und wir lesen das an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Und damit möchte ich schließen. Mit diesem Ausblick. Jesus ist versucht worden und wir können sehen, denn da er selber gelitten hat im Hebräerbrief und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Wer wird versucht? Wir alle. Jesus kann dir helfen. Er will dir helfen. Oder Hebräer 4. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, nur ohne Sünde. Allen Versuchungen widerstanden. Und Paulus schreibt an die Korinther als letzten Vers, 1. Korinther 10, Vers 13, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Weil er rüstet dich aus. Du bist nicht alleine. Das Fatale ist, der Teufel kommt oft so daher, dass wir ihn nicht erkennen. Kern in unserer Identität, in der Frage unseres Ansehens, unseres Einflusses und letztlich auch die Frage, wen betest du an? Und das klären wir doch heute am besten gleich nochmal. Das tun wir jetzt mit einem Lied. Und ich bitte euch, nach vorne zu kommen. Jesus soll der Mittelpunkt in meinem Leben sein, in meiner Stärke, in meiner Schwäche. Wir werden miteinander dieses Lied singen. Mittelpunkt. Und wir wollen das machen als ein Bekenntnis. Wir wollen bekennen, trotz allen Versuchungen, gegen den Teufel, wollen wir sagen, Jesus, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und ich würde euch bitten, wenn ihr mögt, dann steht zu dem Lied gleich gerne auf und singt das einfach als ein Lied der Hingabe. Und nehmt diese Verse der Zurüstung, dass Gott euch versorgen wird in jeder Versuchung. Nehmt die. Und sagt, Jesus, ich gebe mich